So, whatever. Es ist 18 Uhr. Es sind schon einige Menschen hier.
Wollen wir loslegen?
Ja, das sieht doch schon mal sehr, sehr schön aus. Also, ich sag mal so, 18 Uhr, wir starten einfach schon mal. Euch allen ganz herzlich willkommen heute Abend zum RAN. Ich habe es gerade schon mit Klaas besprochen. Eigentlich heißt RAN ja Rettungsdienstfortbildung am Nachmittag. Der Nachmittag ist fast vorbei. Aber das ist vielleicht die viel bessere Zeit. Wir sind vorher immer um 3 Uhr angefangen und alle hatten so ein bisschen Schwierigkeiten. Im Dienst ging es manchmal oder auch nicht. Außerhalb des Dienstes ist es schwierig um 3. Insofern ist das vielleicht sogar die bessere Uhrzeit. Dann hatten wir bisher immer die Fortbildung auf unseren Rettungsdienst im Landkreis Harburg beschränkt und haben jetzt aber in der Ausbildungsvereinigung des Leitstellenverbundes überlegt, dass wir uns ja eben gegenseitig das auch öffnen wollen, sodass ich mich freue, ganz doll, dass eben auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Heidekreis und dem Landkreis Rothenburg-Würme dabei sind. Worum soll es heute gehen? Dead or Alive ist sozusagen das Oberthema. Wir haben festgestellt, dass es eben immer wieder die Frage gibt, ist es möglich, dass der Rettungsdienst, also ihr alle sozusagen, die Zeichen des Todes sicher erkennen könnt oder sichere Todeszeichen sicher erkennen könnt. Und da gibt es natürlich für uns überhaupt keinen besseren Experten als Klaas Buschmann, wie wir gerade schon festgestellt haben, der eben auch sozusagen aus dem Rettungsdienst kommend, wie hast du mit Rettungsdienst eigentlich angefangen damals?
Kurz erzählen, wer ich bin. Uli hat es ja schon gesagt, Klaas Buschmann ist mein Name und ich bin eigentlich seit 20 Jahren Gerichtsmediziner, habe das 13 Jahre in Berlin gemacht und jetzt 6 Jahre und fast ein bisschen mehr am UKSH, also in Kiel, einer Uniklinik in Kiel. Und vorher aber 10 Jahre auf dem Bock gesessen sozusagen als Rettungsassistent, Lehrrettungsassistent in Hamburg, beim DRK dort für die Feuerwehr, aber auch eben im Landkreis Harburg. Naja, whatever. Also wir wollen heute so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen Rettungsdienst und Rechtsmedizin und zwar mit dem Thema Todesfeststellung. Ich werde nicht sprechen über das, was ich sonst immer erzähle, nämlich Leichenschau. Das ist gar nicht hier das Thema, sondern Todesfeststellung. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ich habe jetzt auch hier keine PowerPoint mit irgendwelchen spektakulären Bildern vorbereitet. Normalerweise fange ich solche Vorlesungen immer an, dass ich aus der Bibel vorlese, aus dem Neuen Testament, und zwar die Lazarus-Geschichte. Nicht von Lazarus, der also, wie wir Rechtsmediziner glauben, fälschend gerade für tot erklärt wurde und 4 Tage in seinem Grab gelegen hat. Das mache ich jetzt alles nicht, sondern wir wollen jetzt hier gleich ganz praktisch loslegen und dann hoffentlich auch in den Dialog kommen, denn es ist überhaupt nicht schwer. Es gibt sichere Todeszeichen, über die wir uns nicht unterhalten, weil sie auf der Straße keine Rolle spielen, zum Beispiel den Hirntod. Ja, das wird heute Abend nicht Thema sein. Das geschieht auf Intensiv. Da braucht man entsprechend 2 Fachärzte für Neurologie, die unabhängig voneinander würde bestimmte Hirnströme messen. Pipapo, das soll uns hier nicht interessieren. Sondern wir wollen uns die Frage stellen, wann ist ein Mensch sicher tot? Das heißt, wann brauche ich auch als Nichtarzt eine Reanimation nicht einzuladen? Das ist das Thema heute. Stimmt's, Uli?
Yes, Sir. Richtig so.
Okay, wunderbar. Also, da gibt es 3,5 sichere Todeszeichen, über die wir sprechen wollen. Ich sage bewusst 3,5 und fange mit dem halben sicheren Todeszeichen mal an. Das ist nämlich die nicht überlebbare Verletzung. Ja? Und zwar die, die man von außen bereits erkennen kann. Also sprich, der Kopf ist ab, die Bahn ist rübergefahren, die Leiche ist auf 3 Meter verteilt. Da ist natürlich ganz klar, da muss man weder Arzt noch Notfallsanitäter noch sonst wie medizinisch vorgebildet sein, um dann zu erkennen, das ist ein verletztes Muster, dieser Mensch ist dann nicht zu retten. Also gut wird Medizin mal, also die nicht überlebbare von außen ist sicher erkennbare Verletzung. Da gibt es, wie gesagt, ganz eindrucksvolle Befunde, das kennt ihr auch alle von der Straße sicherlich, wenn Leute aus dem 20. Stock springen und so weiter. Es gibt aber häufig, und das ist in der Rettungsdienstszene, sag ich mal, nicht so bekannt, auch nicht überlebbare Verletzungen, die von außen gar nicht zu sehen sind. Ja, insbesondere nach stumpfem Trauma. Das heißt, wenn jemand vielleicht aus der Höhe stürzt, auf einen weichen Untergrund oder vor allen Dingen auch nach Verkehrsunfällen. Ja? Das ist dann häufig nicht immer von außen zu sehen, dass wir überhaupt einen Traumapatienten vor uns haben, der nach einem Trauma verstorben ist, also wo ein Verletzungsmuster überhaupt vorliegt. sondern man muss dann tatsächlich einmal einen kurzen Bodycheck machen, einmal Thorax, einmal Becken, einmal Extrapegen und Kopf abtasten und dann wird man wahrscheinlich feststellen, dass alles instabil ist, aber von außen ist es nicht zu sehen. Ja, man denkt ja auch, wenn Leute aus der Höhe stürzen oder springen, dass die dann regelmäßig in riesigen Blutlagen liegen und am Boden platzen wie eine Wassermelone. Das ist tatsächlich nicht so. Oder häufig nicht so. Denn die Haut ist eben sehr elastisch, schält den Körper dann zusammen und es muss nicht so sein, dass man solche Verletzungen von außen immer erkennt. Das heißt also, die nicht überlebbare Verletzung gilt wirklich nur in dem Fall, wo ich es von außen schon erkennen kann und wo jeder Bildzeitungsleser, also sag ich mal, sich mit Grausen abwendet, da muss natürlich der Retter dann auch nicht mehr anfangen zu reanimieren, wenn der Kopf daneben liegt. Das ist banal, aber das ist klar. Aber eben, es muss nicht immer so sein, dass die Leute als Traumapatienten, als tote Verletzte zu erkennen sind. Deswegen, ehe man eine Reanimation anfängt, immer einen kurzen Bodycheck, ja, denn es ist ja mittlerweile auch Konsens und dann sind ja wir auch nicht ganz unschuldig in Berlin damals, dass ja mittlerweile eine Traumarea-Reanimation oder eine Traumarea anders gemacht wird als eine Rea. Also einmal kurz einen Bodycheck und dann hat man auch schon einen Fahrplan für eine Reanimation. Und wenn man eben ein verletztes Muster, was nicht überlebbar ist, von außen nicht feststellt, dann muss man reanimieren. Ganz einfach. Wie muss man reanimieren? Das möchte ich auch nochmal hier anbringen. Wir lesen das häufig in den Ermittlungsakten, dass dann 5 Minuten oder 7 Minuten oder 11 Minuten reanimiert wird und dann hört man aber irgendwie auf, weil man keine Lust mehr hat oder weil man irgendwie vielleicht das doch nicht so aussichtsreich findet oder so. Das halten wir für falsch. Wenn man reanimiert, dann muss man richtig reanimieren. Das heißt, man muss es mindestens eine halbe Stunde machen. Man muss die 4 H+ Hits mit einbeziehen und man muss es eben nach Leitlinie machen. Und wenn das nichts bringt, dann kann man sich im Team, und das ist dann tatsächlich eine ärztliche Entscheidung, zusammensetzen und kann sagen, und jetzt hören wir auf. Man muss es vorher einmal korrekt und richtig und über einen vernünftigen, gewöhnhaften Zeitraum probiert haben. Das ist nicht immer der Fall. Ja, eine Reanimation, das ist eine ganz digitale Situation, 0 oder 1, Sekt oder Seltas, Barfuß oder Lackschuh. Entweder mache ich es, dann mache ich es richtig, oder ich lasse. Ja, ganz einfach. Und wenn ich eben keine sicheren Todeszeichen habe und also wenn der Kopf so einmal dran ist jetzt, wenn wir nicht erst in den lebbaren Verletzungsmuster sprechen oder der Mensch nicht zerteilt ist oder so, dann mache ich es und dann mache ich es eben auch ordentlich. Okay, das ist also eine nicht überlebbare Verletzung, die wirklich nur im Einzelfall sozusagen dazu berechtigt, den Tod eines Menschen sicher festzustellen. Wir stehen uns gegen die Frage, dürfen wir als Nichtarzt den Tod feststellen? Ja, das dürfen wir. Wir dürfen es bloß nicht dokumentieren. Also wir dürfen uns als Notfallsanitäter nicht einen Leichenschauschein nehmen und da jetzt irgendwelche vermeintlichen Todesursachen eintragen oder so. Aber wir dürfen sozusagen in der konkreten Situation unsere Handlung, unsere Vermutungsdiagnose anpassen. Das heißt ganz konkret, wenn wir jetzt im Sommer jemanden aus dem Teich ziehen und der hat noch Schlittschuhe an, dann müssen wir den nicht reanimieren, bloß weil wir kein Arzt sind. Ja? Also ganz einfach. Und deswegen sind die sicheren Todeszeichen, über die wir hier sprechen, eigentlich auch für jeden erkennbar. Und man kann dann auch seine Handlungen danach richten. Es gibt 3 sichere Todeszeichen. Und damit sind wir schon mitten in der Rechtsmedizin, weil wir das halbe sichere Todeszeichen jetzt schon abgefrühstückt haben, die nicht überlebbare Verletzung. Das sind einmal Leichenstarre, zum zweiten Leichenflecke und zum dritten Fäulnis. Wir werden nur in einem ganz kurzen Zeitraum oder relativ kurzen Zeitraum die Situation haben, dass alle 3 sicheren Todeszeichen nebeneinander oder beziehungsweise gleichzeitig vorliegen. Denn wenn die Fäulnis kommt, dann werden Leichenstarre und Leichenflecke überlagert. Und deswegen reicht uns ein sicheres Todeszeichen, um den Tod eines Menschen sozusagen, was ja, das darf man nicht vergessen, die schlimmste Diagnose ist, die einen Menschen treffen kann und die uns alle auch treffen wird. Aber es reicht uns ein sicheres Todeszeichen sozusagen, um den Tod dann sicher festzustellen und eben auch, wenn der Notarzt noch nicht da ist, eine Reanimation entsprechend nicht einzuleiten. Und das ist einfach sehr einfach zu überprüfen. Tote kriegen Flecken, weil einfach das Blut nicht mehr durch den Körper gepumpt wird. Das Herz steht ja still, das Blut ist auch nicht mehr oxygeniert. Die Leiche atmet ja nicht mehr, das heißt, es ist venöses Blut, ist entsprechend bläulich gefärbt. Livide sagen wir dazu, im Unterschied zu arteriellem Blut. Und das spielt jetzt seiner Rückenlage oder wenn die Leiche auf Rücken liegt oder je nachdem, wie die Leiche eben sonst liegt. Diese Totenflecken, die kommen Das ist ein relativ frühes sicheres Todeszeichen. Das sehen wir so gleich nach 10 Minuten, nach 15, nach 20, vielleicht erst nach 30 Minuten, je nachdem, wie viel Blutvolumen sozusagen da ist. Nicht, wenn jemand nach innen verblutet ist, Hautruptur, gastrointestinale Blutung, dann wird er eben nicht viel Blut haben im Gefäßsystem, was roten Flecke von außen sichtbar machen kann. Also Totenflecke sind ein sicheres Todeszeichen und ist eigentlich eine bläulich-livide Struktur. Wer das einmal gesehen hat, und ich glaube, das haben die alle schon mal gesehen, das ist nicht zu verfehlen. Man muss natürlich danach gucken. Ja? Das heißt, man muss dann wirklich einmal vielleicht ein Kleidungsstück hochheben oder beim Hänger vielleicht einmal an Unterschenkel gucken oder wie auch immer. Ja, also man muss, und das ist eigentlich die Quintessenz, würde mich freuen, wenn alle mit dieser Take-Home-Message hier heute rausgehen, man muss den Patienten tatsächlich untersuchen. Ja, man muss den Patienten zu Todesfeststellung genauso untersuchen, wie ich untersuche, wenn er irgendwie von der Leiter gefallen ist. Ja, keine Diagnose durch Hemd und Hose, das gilt eben auch bei der Todesfeststellung. Und da werde ich eben sehen, Leichenflecke sind da, dann brauche ich nicht zu reanimieren, oder Leichenflecke sind nicht da. Dann muss ich eben reanimieren, wenn der Patient ansonsten leblos ist. Ganz einfach. Ich will jetzt gar nicht erzählen, dass man Leichenflecke auch wegdrücken kann, wie die Zeiten da sind und Kohlenmonoxid und so weiter. Das ist ja alles gar nicht das Thema. Ja? Sondern wir wollen uns wirklich auf die Todesfeststellung konzentrieren. Wenn ich Leichenflecke sehe, dann brauche ich nicht zu reanimieren. Leichenflecke sind genauso wie die Totenstarre ein frühes sicheres Todeszeichen. Totenstarre entsteht verkürzt gesagt, dadurch, dass wir kein ATP mehr produzieren, weil eben kein Sauerstoff mehr eingeatmet wird und die Atmungskette nicht mehr funktioniert. Und deswegen verharten die Aktin- und Myosinfasern in der Muskulatur und erstmal erschlafft die Muskulatur und dann versteift die Muskulatur. Und das geht relativ schnell, auch so sage ich mal in der ersten halben Stunde vielleicht. Ganz typischerweise geht das von oben nach unten, also im Bereich des Kiefers, der Kaumuskulatur beginnt das, setzt sich dann typischerweise fort nach unten und löst sich in dieser Reihenfolge wieder. Man muss, und das ist jetzt eine ganz praktische Tipp sozusagen, Leichenstarre bitte immer im Seitenvergleich kontrollieren. Ja, es gibt auch Menschen mit Arthrodesen, mit versteiften Gelenken oder so weiter, auch die sind dann schon fälschlicherweise für tot erklärt. Das kann man vermeiden, indem man einfach im Seitenvergleich die Leichenstarre kontrolliert. Ganz einfach. Und wenn jemand steif ist, wer das einmal erlebt hat und einmal angefasst hat, der vergisst das auch nicht mehr. Das ist relativ eindrucksvoll. Da ist dann eben auch klar, man muss dann nicht reanimieren. Ja, ich erinnere mich an einen Fall in Berlin ist es gewesen, wo ein Notarzt dann offensichtlich in der Todesfeststellung nicht so bewandert war und dann einfach bei einem, der knacke Steif war und auch schon Flecke hatte, das hat er also auch nicht gesehen, dann angefangen hat zu reanimieren, weil er den Kiefer eben nicht aufkriegte, dem der Leiche dann einen chirurgischen Atemweg hat angedeihen lassen und dann tatsächlich unter Reanimation mit dem ins Krankenhaus gefahren ist, wo man das im Schockraum relativ laut lachend, so soll es gewesen sein, auch abgebrochen hat. Ja, also, wenn Totenstarre vorliegt, brauchen wir eben nicht mehr zu reanimieren. Und das dritte sichere Todeszeichen, was dann je nachdem, wie warm es ist, so bei einer Raumtemperatur vielleicht nach 2 Tagen, so langsam einsetzt, ist eben die Leichenfäulnis. Das beginnt typischerweise im Unterbauchbereich, weil es Darmbakterien sind, die dann sich wunderbar vermehren können. Die machen Methan, die machen andere Gase, die machen Schwefelgruppen an das Hämoglobin ran. Und das ist dann eben grün und der Bauch der Leiche fängt dann an, so ein bisschen grün zu werden. Das riecht meistens noch nicht. Auch das ist ein Befund, wo man an der bekleideten Leiche aktiv nachsuchen muss. Ja, das springt dann also nicht an. Und das riecht dann auch, wie gesagt, noch nicht. Und das schreit dann aber fort, je nachdem, wie warm es ist, wie gesagt. Und ich glaube, wenn ich irgendwann mal eine faule Leiche sozusagen aufgefunden hat nach Notfall-TV oder so, der vergisst das auch nicht. Und dann weiß man auch sozusagen, wie eine faule Leiche aussieht. Also wenn eines der drei sicheren Todeszeichen vorliegt, dann braucht man nicht zu reanimieren. Auch als Mutwahnsinnentäter darf man diese Entscheidung dann treffen. Man darf es, wie gesagt, nicht jetzt auf Leichenschein dokumentieren. Aber man darf seine Handlung eben dieser Situation anpassen. Ja? Und dann ist es auch nicht die Pflicht des Rettungsdienstes, sich um einen Notarzt zu kümmern. Das macht dann tatsächlich die Polizei. Die versucht in aller Regel, den Hausarzt ranzukriegen oder haben vielleicht einen eigenen polizeilichen Leichenschaudienst. Das gibt es auch in einigen Städten, Lübeck zum Beispiel. Also das ist nicht unser Problem. Ja, ich erinnere mich relativ plastisch an eine Situation, wo man im Hochsommer eine total faule Leiche 3-4 Wochen in der Wohnung gelegen, bei 35 Grad gefunden hat. Der kam also sozusagen dem Polizisten nach Tür von schon fast selber entgegengelaufen, möchte ich sagen. Und das ist dann bei uns aufgelaufen als Person nicht ansprechbar. Ich bin da noch RTW gefahren und wir sind also in halsbrecherischer Art und Weise, weil wir dachten, das ist eben eine Reanimation, sind wir da also losgehirscht. Noch in Buchholz durch diesen kleinen Tunnel da, weiß ich, Dreierstichtunnel oder so, ich weiß, was es hier noch gibt. Also es war also brandgefährlich, ja, weil wir eben dachten, es geht hier um Leben und Tod. Das NDF aus Lindhorst kam dann auch dazu, ehe wir es abbestellen konnten. Und trafen dann also bestimmt 100 Meter von der Wohnung entfernt auf zwei Polizisten, die also schon die Farbe ihrer Uniform auch angenommen hatten im Gesicht. Ja, das war damals, da war die Polizei noch grün, nicht blau. Da seht ihr also, wie lange das schon her ist. Aber das ist natürlich überhaupt nicht indiziert, dass man zur Todesfeststellung, also nur zur Todesfeststellung, sich einen Arzt sozusagen mit Blaulicht oder am besten noch einen Schrauber kommen lässt. Ja, das muss dann die Polizei machen. Wir dürfen als Notfallsanitäter, wenn mindestens ein sicheres Todeszeichen vorliegt und wir uns da sicher sind, auch sozusagen ja die Situation selbst bewerten und dann die Reanimation eben nicht einleiten. Das vielleicht als kurze Vorrede. Eine Sache noch, die ich auch noch loswerden möchte hier, ehe wir vielleicht in den Dialog geraten sogar, ist der Palliativpatient, muss man den reanimieren, wenn man sozusagen von Angehörigen angerufen wird und daneben stehen und eigentlich nur Händchen halten möchte und vielleicht ein bisschen über die Schwelle helfen möchte. Da kann ich nur raten, dass ich selbst im Landkreis Harburg in Vleestedt tatsächlich eine entsprechende Situation erlebt habe, wo Angehörige uns angerufen haben, wo wir hingefahren sind, palliative Situation, alter Mann, Prostatakarzinom, durchmetastasiert bis zum geht nicht mehr, der war also erkennbar präterminal und war im Sterbeprozess und ist dann vor unseren Augen auch bewusstlos geworden. Und wir haben dann tatsächlich das auch geschehen lassen. Ja, das halte ich nach wie vor für auch menschenwürdig. Problem war, dass wir am nächsten Tag oder in der nächsten Woche dann mit einer Zeile in einer Latenz von ein paar Tagen in der Zeitung gestanden haben. Wir haben den Rettungsdienst angerufen und die haben gar nichts gemacht. Ja. Weil die Angehörigen, die sind natürlich selber in einer Ausnahmesituation, sonst würden die ja nicht um fremde Hilfe rufen, wenn sie die Situation selbst handeln könnten. Und die erwarten dann, dass der Rettungsdienst kommt und irgendetwas tut. Und die erwarten nicht, dass der Rettungsdienst kommt und nichts tut. Obwohl das eigentlich das Menschenwürdigste ist, was man in einer solchen Situation machen kann. Und ich habe das, wie gesagt, einmal selber erlebt. Ich bin der Meinung, Medizin, die oberste Bürgerpflicht in der Medizin ist Eigenschutz. Ja? Und allein schon aus Eigenschutzgründen würde ich, um es dann eben vielleicht sogar, um den Angehörigen ein gutes Gefühl zu geben, dass sie auch alles getan haben, wenn ich um Hilfe gerufen habe, würde ich auch da eine Reanimation machen. Und auch diese Reanimation würde ich tatsächlich korrekt, über einen korrekten Zeitraum und unter Beachtung von 4H-Flusssitzen machen. Also auch der Palliativpatient hat einen Anspruch auf eine Reanimation, auch wenn das vielleicht nicht das ist, was man selber für sich möchte, aber die Angehörigen sind da in einer Notsituation und da kann es eben passieren, dass die mit einer zeitlichen Latenz entsprechend auskeilen, auch öffentlichkeitswirksam, und das möchte, glaube ich, niemand erleben. Soweit erstmal.
Ja, wow, spannend, ganz spannend. Habt ihr schon eine Frage? Gibt es schon Leute, die sich direkt einschalten möchten?
Moin, ich fange an. Koffer mal Kram, ich verstehe, ist jetzt im Auto. Meine erste Frage zählt da auch ab. Abbestellen NDF mit der Aussage, Patient gesichert Ex. Gibt es ja auf der einen Seite die Aussage, ja, da muss der erste Arzt, der von der Kette ist, von dem Tod des Patienten, hat auch den ersten Scheiß kriegen. Oder gibt es da eine andere Variante?
Also ich würde mich dazu ganz pragmatisch verhalten, wenn der Tod eines Menschen sicher festgestellt ist. Und sei es durch einen Notfallsanitäter oder sei es durch einen Notarzt oder sei es durch sonst wen, dann ist alles, was sich anschließt, ein riesiger formaler Akt, der, wie ich finde, nicht im Zuständigkeitsbereich des Rettungsdienstes liegt, denn wir fahren durch die Gegend mit Blaulicht, um eben Leben zu retten. Und wenn das Leben nicht mehr zu retten ist, dann sind andere dran. In diesem Fall ist es dann die Polizei. Ich denke mal, es gibt im Landkreis Harburg auch einen vorläufigen Totenschein. ja, wie ja fast überall auch. Aber auch den darf man natürlich als Notfallsanitäter oder so nicht ausfüllen. Das ist eine ärztliche Aufgabe. Und wenn es ihm ein solches Formular nicht gibt, dann ist das so. Dann ist das ein Problem, was die Polizei handeln muss. Die muss dann einen einen Arzt rankriegen, der einen solchen Leichenschauschein ausfüllt. Denn, das ist einfach fürs Verständnis, erst wenn ein Leichenschauschein vorliegt, darf auch ein toter Körper als Leiche formal behandelt werden. Das heißt, erst dann darf er in einen Leichenwagen geladen werden und mit einem Leichenwagen überhaupt irgendwo hingefahren werden. Das heißt, die Polizei braucht einen solchen Leichenschauschein, damit die überhaupt auch, sag ich mal, die Straße oder die Wohnung oder was wieder oder die S-Bahn oder was weiß ich, wieder freikriegen. Ja, aber das ist nicht das Problem des Rettungsdienstes. Wenn der Patient tot ist, dann würde ich das immer der Polizei übergeben. Die werden nicht immer begeistert sein, aber das sind die Härten des Berufs. Ja, da würde ich entsprechend breites Kreuz auch haben. Und dann muss sich die Polizei darum kümmern, dass ein leichenschauender Arzt kommt. Und das sollte eben nicht jemand sein, der da mit Blaulicht oder mit Hubschrauber. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, Philipp.
Ja, die Frage zieht da eher darauf an, wenn mein Notarzt jetzt als Beifahrer erfährt, der hätte gemeldet zurück, Patient gesichert, nix. Direkt erforderlich. Darf er dann den Einsatz abbrechen oder muss er weiter hinfahren und den vorläufigen Schein ausfüllen?
Vielleicht darf ich da einmal kurz eingrätschen. Ich will da mal einmal ganz kurz eingrätschen, weil das ist sozusagen im Moment Gegenstand einer intensiven Diskussion der ärztlichen Leitung. Weil da gibt es zwei konkurrierende Gesetzestexte in Niedersachsen. Den einen habt ihr gerade schon genannt und das andere sozusagen kommt aus dem Rettungsdienstgesetz, wo eben explizit steht, dass für die Feststellung des Todes, also die ärztliche Feststellung dann des Todes, gibt es in einer bestimmten Reihenfolge Ärzte, die dazu herangezogen werden dürfen. Aber eins ist ganz sicher, es darf dadurch niemand sozusagen gefährdet werden, weil der Notarzt nicht verfügbar ist. Also immer unter der Prämisse, der Notarzt ist verfügbar. Was auch immer der Notarzt macht, er muss einsatzbereit bleiben. Und die Leitstelle könnte, und so steht es da eben sogar auch drin, könnte dem Notarzt sogar quasi den Auftrag wegnehmen, zu sagen, das ist zu weit von deinem Kerneinsatzgebiet. Deswegen darfst du das nicht bescheinigen. Ich hatte extra sozusagen in unser Thema heute Abend nur diese Feststellung geschrieben, weil ich weiß, dass das eben noch in Klärung ist. Da geht es auch um die Polizei, da geht es sozusagen um so Formalitäten, die wir da gerade noch klären wollen. Und das geht schon etwas länger. Insofern bin ich mir fast sicher, dass wir das heute zwar sozusagen, wir können zwar unser Statement dazu abgeben, aber ich hoffe eigentlich, dass wir im Leitstellenverbund da auch eine schriftliche, verbindliche Lösung für alle finden. Die können wir, glaube ich, jetzt hier nicht herbeiführen. Also würde ich fast so ein bisschen noch um Geduld bitten, dass wir das, ich hoffe, wirklich bald auch dann mit den entsprechenden Playern hinkriegen, weil ich weiß, die Notärztinnen und Notärzte, wie du uns auch sagst, Philipp, haben eigentlich den Wunsch, den Lebenden zu helfen. Da sind wir alle, glaube ich, einer Meinung. Und wir haben ein bisschen die Sorge, dass notärztliche Kompetenz da eben sozusagen nicht richtig zielgerichtet eingesetzt wird, sagen wir es mal so. Also wie gesagt, das ist eigentlich in Klärung, deswegen...
Ja, da muss ich natürlich sozusagen von extern vollkommen zustimmen. Notärzte sind nicht dafür da, mit Blaulicht zu einer Leiche zu fahren, die seit wenigstens 3 Wochen tot ist. Ja. Das ist einfach nicht der Job.
Nicht die Schuldschuhe. So.
Ja.
Vielen Dank erstmal. Super. Schöne Eröffnung. Nächste Frage.
Da ich hätte tatsächlich nochmal einen. Moin erstmal. Du hast initial gesagt, Reanimation auch bei Traumapatienten, hast du mal wieder gelesen, dass die Reanimation nach 11 Minuten, 13 Minuten etc. abgebrochen wurde. Du hast gesagt, ja, 30 Minuten Reanimation mindestens. die 30 Minuten ist jetzt für mich so tatsächlich hier die Frage. Ich habe jetzt so eine Guidelines gefunden, eine 20-minütige Reanimationsmaßnahme. Ist die Zahl irgendwo anders her? Wird sie mir uns auf Traumapatienten? Weil das kannte ich bisher so noch nicht.
Nein, du hast völlig recht. Es können auch 29 oder 20 oder 35 Minuten sein. Ich wollte eigentlich, das hätte ich vielleicht eben sagen müssen, einfach einen gewissen Zeitraum einfach an. Wenn du und ein Zitat hast, wo 20 Minuten drinsteht und das eine Guideline ist, bitte, finde ich gut. Ja, die ich jetzt eben 13 Minuten, das ist vielleicht eher ein Zeitraum als ein Zeitpunkt. Ja, wenn 20 Minuten irgendwo steht, aber es ist
das andersrum mit eben 5 oder 7 Minuten oder 11 Minuten einfach nicht getan. Das ist das, was ich spüre.
Ja, Dave,
und das da unterscheidet sich auch nicht der Traumapatient von der Reanimation. No.
Okay, und ich wollte auch nicht klugscheißen zu dem Thema, ich wollte einfach nur wissen, ob es da vielleicht irgendwie eine andere, nein, das ist Richtung gab, die du eine andere Kenntnis hast.
Nee, nee. Boah, ja, man muss jetzt sehen und einfach zwei lang sehen, man wollte noch was.
Ich denke, die größte Sorge, die wir alle haben, ist ja, dass wir denken, jemand wäre tot und der ist noch gar nicht tot. Einem Freund von mir ist das vor vielen Jahren genau passiert. In dem Zusammenhang, wie siehst du sozusagen das Nulllinien-EKG für Patienten, die wir für tot erachten? Also wenn wir als Rettungsdienst irgendwo hinkommen, denken, da ist jemand tot, würdest du uns als Rettungsdienst empfehlen, immer ein EKG anzukleben?
Ja, das würde ich tatsächlich empfehlen. 3-Kanal geht immer. Einfach, um nochmal das auch zu dokumentieren, auch mit dem entsprechenden Zeitstempel. Aber ich kann euch alle beruhigen. Die Fälle, die ich in den letzten 20 Jahren gelesen und zum Teil auch selbst erlebt habe, wo Leute fälschlicherweise für tot erklärt wurden, sind immer Fälle gewesen, wo die Patienten nicht untersucht worden sind. Weder vom Rettungsdienst noch vom Notarzt. Ja, sondern das ist zum Teil von der Tür aus geschehen. Ne? Wohnungsöffnung, Messi-Wohnung, kein Strom, kein Wasser. Boah, so wie das hier riecht, ist der tot. Ja, und man geht nicht näher ran als 3 Meter. Und dann ist es tatsächlich in diesem konkreten Fall so gewesen, dass dann nach 2 Stunden so ein Taxenarzt kam, der dann den Leichenschauschein aufstellen sollte, von der Polizei bestellt wurde. Und der hat dann auf der Suche nach einem Portemonnaie mit dem Perso, weil er natürlich einen Namen auf den Leichenschauschein aufschreiben wollte, dann festgestellt, dass dieser Patient eben noch atmet. Und der Eisradkörper kein Temperatur. Also diese fälschlich positiven Todesfeststellungen, das sind alles Fälle, wo die Patienten so bricht. Und man kann das vermeiden, indem man die Patienten untersucht. Und ich sage nochmal, der Tod ist die schlimmste Diagnose, die ein Menschen treffen kann. Gerade dann sollte man die Patienten sich auch tatsächlich angucken. Ja, Mediziner fremdeln häufig damit. Das finde ich persönlich sehr schwierig, auch ethisch tatsächlich. Nicht? Also bei jedem verstauchten Zeh gibt es ein MRT. Und sobald der Patient verstorben ist, wenden sich einige Kollegen auch mit Grausen ab. Also das finde ich einfach auch schwierig tatsächlich. Also man muss die Patienten gut untersuchen. Und dann wird es einem auch nicht durch die Lappen gehen. Denn ich sage es ganz ehrlich, so schwer ist es nicht. Es ist nicht Rocket Science und es ist nicht Atomphysik. Wenn man sich an die 3 sicheren Todeszeichen hält oder meinetwegen an die 3,5, wenn der Kopf ab ist, dann ist man auf der sicheren Seite. Und wenn man dann noch ein EKG draufklickt, das ist ja vollkommen egal, das muss ja nicht korrekt sitzen, das geht ja auch auf den Rücken oder so. Es geht ja nur darum zu sehen, macht der elektrisch noch was oder nicht. Und dann hat man überhaupt kein Problem.
Ja, cool.
Dann gibt es natürlich, und vielleicht kann ich da noch mal einhaken, dann gibt es natürlich das sozusagen echte Lazarus-Phänomen. Ja? Also wo Patienten, die nachgewiesenermaßen keinen Kreislauf mehr hatten, weil sie unter Monitoring waren, weil sie auf Intensiv waren, weil sie arteriell verkabelt waren, was weiß ich, wo die also keinen Kreislauf mehr hatten und dann nach recht kurzer Zeit wieder Lebenszeichen oder Kreislaufzeichen gezeigt haben. So etwas gibt es, also das wirkliche Lazarus-Phänomen, da muss man sagen, das ist so selten und ist eigentlich auch nur fürs klinische Setting dokumentiert, meiner Meinung nach, dass man also sich auf diese Eventualität, glaube ich, auf der Straße im Rahmen der SOP oder so nicht vorbereiten muss. Ich glaube, es wäre sinnvoll, nach einer erfolglos beendeten Reanimation das EKG einfach noch 10 Minuten dran zu lassen, was ja auch ungefähr die Zeit ist, um den Koffer aufzuräumen. Ja, und ich glaube, dann hat man alles getan, was man tun kann, und dann ist es auch gut.
Ja, großartig. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es häufig mit Erwartungen zusammenhängt. Also wenn ich einen schwer verbrannten Patienten habe, der ist ganz schwarz von außen, dann denke ich, der ist tot. Wie du gerade schon sagtest, der lange in der Wohnung liegt. Aber das könnte zum Beispiel, haben wir in der BV häufig erlebt, viel Ruß sein. Und das muss gar nicht alles verbrannte Körperoberfläche sein. Und dann kann man sich überraschen lassen. Aber finde ich auch, es ist schön, was du gesagt hast, wenn man den also einmal richtig systematisch untersucht, dann sollte man das auf jeden Fall ja in dem Moment bemerken, dass dann noch Lebenszeichen da sind. Großartig.
Genau, und das kann dir vielleicht auch noch was sagen, das wirst du viel besser wissen als jemand, der sich mit Schwerbrandverletzten auch klinisch beschäftigt hat. Ich kenne das
sozusagen nur aus der Rechtsmedizin. Die schwere Verbrennung als sicheres Todeszeichen taugt nichts.
Ja.
Das wirst du wissen, Uli, das wirst du kennen, das wirst du vielfach erlebt haben. Es gibt Menschen, die mit 100% dritt-, viertgradig ankommen, die haben auch nicht mal Schmerzen. Ja, die werden dann in den nächsten Stunden versterben. Aber das ist nichts, was der Rettungsdienst in irgendeiner Form zu entscheiden hat, sondern die gehören dann ins nächste Zentrum und dann wird man diesen Weg dort dann gehen. Ja, aber das wollte ich vielleicht auch nochmal sagen. Es gibt auch Verletzungen, also es gibt ja Verletzungsmuster, die man gar nicht sieht von außen auf den ersten Blick. Das heißt, die Verletzungsmuster werden unterschätzt. Es gibt auch Verletzungsmuster, die werden überschätzt bezüglich der Todesursächlichkeit oder des Schweregrades insgesamt. Und das sind sicherlich einerseits Brandverletzungen. Und das sind, das erleben wir auch immer wieder, schwere offene Schädelhirntraumata. Insbesondere im Stirnhirnbereich mit Austritt von Hirnmasse. Ne, da gibt es ja den berühmten Fall von der Störbrücke in Itzehoe. Das ist nun schon 10 oder 11 Jahre her. Ist immer noch sehr plastisch, wo auch eine Frau mit einem schweren offenen Schädelhirntrauma, offener Kopf, offene Stirn, Austritt von Hirnmasse, tief bewusstlos eben für tot erklärt worden ist und dann aber noch Lebenszeichen gezeigt hat, dann 3 Tage später erst verstorben. Ja, es gibt in Berlin einen Fall, das habe ich vielleicht bei euch bei der Folge auch schon mal erzählt, da ist eine Frau mit dem Hammer der Schädel eingeschlagen worden im Stirnhirnbereich. Die ist dann in den Bettkasten verräumt worden, ist dann gefunden worden nach kurzer Zeit, weil der Täter Krach gemacht hat beim Durchsuchen der Wohnung und man hat diese Frau für tot gehalten. Ja, dann ist eine rechtsmedizinische Kollegin dort zu Leichenschauen gefahren und die hat dann, vorher hat niemand diese Leiche in Anführungsstrichen untersucht, die hat dann festgestellt, die Leiche ist überhaupt keine Leiche. Und diese Frau soll sitzend mit der Mordkommission 2 Tage später am Tisch eine Vernehmung gemacht. Ja? Also schwere offene Schädel-Hirntraumata, insbesondere im Stirnhirnbereich, werden häufig überschätzt. Und ich will das jetzt nicht ins Politische abgleiten lassen, aber man kann ja auch ohne Frontalhirnhalluzinogen gehen. Man kann damit sogar amerikanischer Präsident werden. Aber lassen wir das.
Du hattest ja gerade was gesagt zu diesem sogenannten Lazarus-Phänomen. Also ich erinnere tatsächlich auch an einen Fall in der Klinik, wo mir ein Kollege am nächsten Morgen gesagt hat, du wirst es nicht glauben, wir haben einen reanimiert. Der hatte eine Nulllinie und 5 Minuten später auf einmal, wir hatten das EKG noch dran, hatte der auf einmal wieder ein EKG. Also da waren wieder Ausschläge im EKG. Können wir im Rettungsdienst, sag mal, irgendwas tun, wenn wir, jetzt sind wir da bei einer etwas anderen Situation, wir haben reanimiert, wir haben eine Nulllinie, du hast gesagt, wir sollen gerne das EKG noch 10 Minuten dran lassen, falls nochmal wieder irgendwie Ausschläge kommen. Das gibt's schon ab und zu, oder?
Also wir sind ja als Rechtsmediziner nie dabei, wir lesen das dann gelegentlich mal, oder also ganz, ganz selten, oder andersrum, ich lese es tatsächlich nicht in Polizeiakten oder in Notarztprotokoll, sondern ich lese es in wissenschaftlichen Publikationen. Der Christoph Wiese aus Regensburg, der ist, glaube ich, irgendwo anders, der hat sich da sehr mit beschäftigten Anästhesist. Und es gibt ja verschiedene pathophysiologische Erklärungsmechanismen, irgendwie eine verzögerte Medikamentenwirkung, weil die dann sauer sind, oder irgendwie ein Autopiep, der noch drin bleibt oder so. Also letztendlich muss man sagen, das sind so seltene Ereignisse, dass man keine Evidenz entwickeln kann für Vermeidungsstrategie. Mhm. Ja? Und glaube ich, deswegen muss man auch im Rettungsdienst, das ist ein bisschen wie mit der Clamshell, das sind ja auch Kolibri-Fälle, die davon überhaupt potenziell profitieren könnten. Ja? Man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und ich bin dann immer bei Asterix, ne, wir nicht aufeinander vorbereiten. Und wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt, dann ist das eben so. Aber also ich glaube, das macht keinen Sinn dafür, eine SOP jetzt irgendwie zu machen oder so. Wie gesagt, wenn in einer Reanimation einfach, während ihr die Koffer aufkommt, das EKG noch, das sind auch 10 Minuten, dann habt ihr eigentlich das getan, was man eigentlich bei jedem Fall machen kann. Und dann ist es auch gut. Also wie gesagt, ich finde, dann muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Ja. Es gibt ja Publikationen aus Amerika, die ja so wie der Trauten, man darf eine traumatische Reanimation eigentlich präklinisch gar nicht mehr abbrechen. Die Analyseure müssen im Prinzip ohne Ansinnen ins Krankenhaus gefahren werden. Und da hat man nur die entsprechende, dass man eine Reanimation in der Fall sagt, es ist jetzt auch sinnlos. Soweit würde ich ja gar nicht gehen. Ja, ihr seid ja auf der Straße alle super. Und das wäre auch fast schon eine Beleidigung, euch eine Kompetenz diesbezüglich abzusprechen. Ja, das, soweit würde ich ja gar nicht gehen. Aber man kann sich eben nicht auf alles vorbereiten. Diese Lazarus-Phänomene, wenn man eine Rechtsmedizin fragt, sowas hat jemand, der länger dabei ist, einmal immer erlebt. Ich hätte es auch einmal nur erlebt in 20 Jahren. Das sind immer ganz prägnante Ereignisse, aber das ist jetzt nichts, was jede Woche, jedes Jahr oder alle 5 Jahre vorkommt. Das ist dann so kolibriartig, da muss man sagen, ja gut, wir sind auch nur Menschen.
Dankeschön. Weitere Fragen? Ihr habt ja nun auch schon die eine oder andere Leiche gefunden. Was für Fragen sind euch gekommen aus eurem praktischen Alltag, die ihr immer schon mal einen Spezialisten fragen wolltet?
Ich bin's nochmal. Also mir ist nochmal eine Frage wieder eingefallen. Deine Meinung für rund zur Verbindlichkeit von Patientenverfügung?
Eigenschutz geht vor. Ich würde auf Patientenverfügung nichts geben. Wir haben in der Reanimationssituation nicht die Muße und die, sag ich mal, grünen Kugeln, um beim CRN zu bleiben. Das in irgendeiner Form auch nur zu lesen, zu erfassen oder auch zu sich selbst zu fragen, das ist nämlich irgendwann etwas, was der Jurist dann natürlich fragt, ist das überhaupt noch gültig? Ja, und dabei ist es egal, ob das eine halbe Stunde alt ist oder 3 Jahre alt ist. Ich würde mich auf Patientenverfügungen nicht verlassen, insbesondere nicht auf DNR-Verfügungen. Ja? Und auch wenn man das sozusagen unter die Nase gehalten kriegt, wenn man da reinkommt mit Sack und Pack von den Angehörigen, ich würde das nicht machen. Denn wieder, ich habe es selbst einmal erlebt, dass man das eben, was man hinterher wirklich massiven Vorwürfen ausgesetzt ist. Die rufen ja nicht an, weil sie erwarten, dass ihr kommt und nichts macht. So tickt der Mensch nicht.
Tolle Frage, tolle Antwort. Genau, super. Was habt ihr noch für Erfahrungen gemacht, die wir klären wollen? Ich meine, dein Spezialgebiet sind ja nun mal die Haas und Hits. Da frage ich dich jetzt mal, das ist jetzt aber etwas unabhängig von dem eigentlichen Thema.
Vielleicht kann ich noch mal eins sagen, hier ist ja auch eine Polizistin von der Tatortgruppe dabei. Es gilt natürlich auch bei auffallenden Situationen, wo wir den Verdacht haben, hier ist eine Fremdeinwirkung in irgendeiner Form, gilt das Prinzip, Lebensrettung geht vor Spurensicherung. Ja? Wenn wir uns sicher sind, dass der Patient tot ist und wir medizinisch nichts mehr, keinen ganz großen Blumentopf mehr gewinnen können, dann verhalten wir uns natürlich wie an einem Tatort. Das heißt, wir erteilen jetzt nicht unseren Müll oder gehen vielleicht nicht in jede Ecke, sondern gehen vielleicht genauso auf den gleichen Weg raus, wie wir auch reingekommen sind und, und. Da gibt es extra Fortbildungsartikel dazu und so weiter. Gibt es sicherlich auch im Landkreis Polizisten, die gerne auf Rettungsbachen kommen und euch mal erzählen, wie man sich dort verhält. Ja, aber das macht man im Erst, wenn man sicher ist, dass der Patient tot ist. Vorher nicht. Ja. Und wenn man ansonsten an den Schauplatz einer Messerstecherei kommt, dann kann es nicht angehen, und das ist auch schon geschehen, dass eben Reanimationsmaßnahmen unterblieben sind oder überhaupt notfallmedizinische Maßnahmen, ich sage mal im Sinne einer Untersuchung eines Patienten, unterblieben sind, weil der ein Messer in der Brust hatte und man sagte, das ist ein Tatort, den fasse ich nicht an, der ist bestimmt tot. Ja, scheiße, der war aber nicht tot. Ja, also das muss man sozusagen vorher klären. Wenn der Patient tot ist, dann hat der Rettungsdienst sozusagen nichts mehr verloren, aber vorher gilt, Lebensrettung gilt vor Spurensicherung und dafür wird auch jede einzelne Mordkommission in Deutschland Verständnis.
Ich bin jetzt dazu übergegangen, bei diesen Traumapatienten Ultraschall zu machen, um zu gucken, ob die Lunge gleitet oder nicht, und nicht mehr wahllos jedem den Thorax aufzureißen. Wie ist das jetzt aus rechtsmedizinischer Sicht? Wenn ich jetzt im Ultraschall, das ist jetzt aber sozusagen schon speziell, nur weil wir gerade hier so schön zusammensitzen, ihr könnt mal überlegen, ob ihr noch eine Frage habt, weil es ist jetzt eigentlich nur zur Zeitüberbrückung die Frage, tatsächlich, wenn ich sehe, dass die Lunge gleitet, dann würde ich jetzt an der Stelle keine Thorakotomie machen, weil ich eben dann den Sinn nicht sehe. Ich verliere Zeit und im Prinzip ist es dann noch ein unnötiges Verfahren. Wie siehst du das als derjenige, der dazu so viel veröffentlicht hat?
Uli, anderen Kollegen auf der Straße Tipps gebe, wie in der konkreten Situation zu verfahren ist. Die besten Kapitäne sitzen in der Badewanne. Ja? Und in diesem Fall sitze ich in der Badewanne, weil ich weiß alles, aber zu spät.
Ja. Und wenn du in der Situation der Meinung bist, du machst keine Thorakotomie, dann ist das deine medizinisch fundierte, meinetwegen auf Ultraschall basierende Entscheidung. Und wenn du meinst, du machst das, dann machst du das. Da wirst du deine Gründe für haben. Dafür bist du Facharzt für Anästhesie und Notarzt. Und da wird auch kein Rechtsmediziner auf dieser Erde hinterher kritisch das hinterfragen. Ja, die Klemmstelle ist ja sowieso ein heißes Thema. Da kann man ja auch einen ganzen Abend drüber sprechen, über Sinnhaftigkeit oder nicht. Ja, ich will das jetzt hier nicht öffentlich breitreden. Ich habe einen Fall tatsächlich erlebt vor einigen Jahren, wo es gemacht worden ist und auch gut gemacht worden ist und auch schnell gemacht worden ist. Bei einem jungen Menschen sehr kurze Hypoxiezeit, super schnell in einem maximalen Traumazentrum gewesen und man dann aber gesagt hat, ach Gott, 35 Minuten ohne Ross, wir stellen die jetzt ein. Ja, so, also ich bin froh, dass das nicht meine Tochter war, da hätte ich also ein Fass aufgemacht, aber wie gesagt, das will ich jetzt hier in Kurison vielleicht gar nicht erzählen. Also es scheint diese Patienten doch tatsächlich zu geben, wo man sagen muss, die können davon potenziell profitieren. Hm. Aber wer rettet, hat recht. So. Und wenn du meinst, du machst es und musst es machen, dann wird es niemanden, keinen Rechtsmediziner auf die Erde geben, der sagt, das geht gar nicht. Auch wenn es nicht zum Erfolg führt. Ja. Und ihr macht auch nichts kaputt. Also für unsere Befunderhebung. Ja. Dieser konkrete Fall, den ich eben sagte, das ist ein junges Mädchen gewesen. Die hat einen Thoraxstich, einen Herzstich tatsächlich abbekommen. Und mit einem relativ großen Messer, sodass es auch eine relativ große Wunde war. Und der Notarzt hat dann diese Stichverletzung, die sich tatsächlich zufällig an Klemmstelllokalisation befand, einfach erweitert. Ja, wir konnten trotzdem wunderbar sahen anhand der Vertrocknung der Grundränder, weil es eben anders aussah einfach, was ist der originäre Stich und was ist die Klemmstelle. Also da geht auch nichts verloren. Ja, ich bin kein Freund davon, das flächendeckend einzuführen, aber habe eben einen Fall jetzt doch vor einigen Jahren tatsächlich auch erlebt, wo man sagen muss, die hätte davon profitieren können. Ob sie es dann wirklich geschafft hätte, ist eine Frage. Ich habe jetzt meine Glaskugel auch nicht dabei, sozusagen. Aber die Maßnahme war indiziert und sie ist gut gemacht worden. Man ist dann aber in der Klinik diesen Weg nicht weit. Da gegangen. Aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann.
Super, also aber ganz eindeutig, deine Untersuchungen, die sind ja auch so wertvoll für uns. Eindeutig, wenn ich Zweifel habe, wenn es möglich ist, dass sowas ist, dann ist es nicht schneller gemacht als eine Thoraxentlastung. Das lernen wir, üben wir zweimal im Jahr beim Traumamanagement oder bei unseren Wandern den Speck. Nachmittagen machen wir es praktisch auch am Schwein. Es ist kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft und dementsprechend wäre es unser Kind, würden wir auch wollen, dass man im Zweifel fürs Überleben kämpft.
So, genau, genau. Und ich darf jetzt noch einen aktuellen Fall hier anonym noch mal schildern. Ja, das ist ein sogenannter Femizid gewesen. Das sehen wir ja nicht selten leider. Wo auch eine Frau mit, ich glaube, 13 oder 17 Messerstichen getötet wurde und dann reanimiert wurde vom Rettungsdienst, weil das eben zeitnah der Rettungsdienst alarmiert wurde. Die größte Stichverletzung, die diese Frau hatte, war vom Notarzt, nämlich die Thoraxentlastung. Ja. Hat der auch kein Problem, ja. Der hatte sogar eine Rippe angekerbt, also dem ist schon was Adrenalin auch aus den Ohren rausgelaufen, das versteht man ja auch in so einer Situation. Und zum Zweiten, aber das bringt dann so ein bisschen zu Reanimationsverletzungen, hat diese Frau wirklich, die war relativ schmal, ist von großen, kräftigen Sturzpolizisten und dann von großen, kräftigen Berufsfeuerwehrleuten 45 Minuten reanimiert worden. Die hat tatsächlich ein komplett zerfetztes Herz gehabt. Ja, aber da hat keiner der Retter irgendein Problem. Ja, wie gesagt, die Thoraxentlastung war die größte Verletzung, die diese Frau gehabt hat, einfach von der Dimension her und das Herz war kaputt. Ja, aber es ist nicht zu ändern, denn die Option ist eben nichts zu machen und es ist eben keine Option.
Kommen wir nochmal zurück zu der Situation, Rettungsdienst trifft ein. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Was würdet ihr sagen, wo liegen eure Schwierigkeiten, den Tod zweifelsfrei festzustellen? Das ist ja sozusagen der Ausgangspunkt unseres Abends gewesen, Dead or Alive. Gibt es da von eurer Seite aus noch Momente, die ihr erinnert, wo ihr sagt, ach, da habe ich Schwierigkeiten gehabt und ich weiß gar nicht, was mir da so schwer gefallen ist? Gibt es da sowas?
Ich glaube, die Angehörigen verändern das meistens. Ne? dass wir uns einmal kurzfristig die Zeit nehmen, weil es dann so aussieht, als würden wir nichts tun. Und wie Kass das ja auch schon gesagt hat, die stehen halt hinter uns und erwarten was, ne?
Ja, aber das gehört zum Rettungsdienst auch dazu, dass man eben auch sagt, wir sind hier medizinisch am Ende. Wir können hier keine Maßnahmen mehr durchführen. Und das ist natürlich nicht das, was die Angehörigen hören wollen. Aber bei jemandem, der sichere Todeszeichen aufweist, den jetzt einfach, damit man eben mit den Angehörigen keine Sabbelei hat oder die vielleicht Vorwürfe machen, manchmal auch öffentlich, eine Reanimation einzuleiten, das ist sicherlich nicht das Richtige. Ja? Das wird ja niemand machen von euch, das will ich ja nun gar nicht sagen, aber man muss sich die Zeit nehmen, die toten Patienten genauso einmal grob orientieren zu untersuchen, sich auf den Leser. Und dann wird man auch nicht übersehen, ob jemand sichere Todeszeichen hat oder nicht. Dafür seid ihr alle super drauf und gut qualifiziert.
Ich kann vielleicht von sagen wir mal, so einem Fall, den wir im Qualitätsmanagement uns angeguckt haben, berichten. Und zwar war es eben so, dass der Rettungsdienst eine relativ lange Anfahrt hatte und die Einsatzmeldung auch schon darauf hinlief, dass er nicht ansprechbar ist, die Person. Und dann ist der Rettungsdienst nach 12 Minuten eingetroffen und hat aber eben jemanden vorgefunden, wo die Angehörigen nicht Telefonreanimation gemacht haben, weil eben die Ehefrau auch schon so alt und klapperig war, dass sie das gar nicht hingekriegt hätte. Und dann war ja natürlich erstmal die Erwartung, naja, nach 12 Minuten, was kannst du da noch erreichen? Das ist natürlich im Prinzip, auch da habe ich eine Erwartung und die heißt, der ist tot. Und dann wurde aber eben, dann kam das NEF eben auch an und hat dann gesagt, so, wir machen jetzt mal das EKG drauf und siehe da, da war eben noch Herzaktion zu sehen. Und aus meiner Sicht würde sich das widersprechen, wenn ein Herz 12 Minuten gestanden hat, dann wird es nicht mehr flimmern, dann wird es auch keine elektromechanische Entkopplung mehr geben, dann erlebe ich da eine Asystolie. Also wahrscheinlich war der Patient zwar bewusstlos und nicht mehr ansprechbar, aber das Herz hat wahrscheinlich erst später ausgesetzt und es waren eben nicht 12 Minuten Kreislaufstillstand, sondern die waren viel kürzer. Und das fand ich schön, dass du das gerade gesagt hast, wenn wir den sorgfältig untersuchen, mit unserem EKG zusammen, können wir solche Fälle...
Genau, und das wisst ihr immer noch viel besser als ich, was man von Notfallmeldung zu halten hat. Ja? Also verlassen kann man sich da auf gar nichts. Und die Frage der Prognose, wie ist das Outcome, das ist ja etwas, was wir präklinisch überhaupt nicht beurteilen können und soll. Ja? Und selbst wenn das jemand ist, der denn, wo wir ein Apalika produzieren, hat der vielleicht noch Organe, die wir anders noch gebrauchen können. Ja, das wissen wir alles nicht. Da wissen wir nicht, wie sich im Fall entwickelt. Und sozusagen... Ich glaube, das waren wir in der Notfall- und Rettungsmedizin. Da hatten Mathematiker mal einen schönen Aufsatz geschrieben unter der Überschrift, gibt es eine Evidenz für medizinische Aussichtslosigkeit? Und die Antwort ist nein. Aber das ist einfach nur nein. Ja? Also man muss es versuchen. Man muss es dann auch richtig versuchen. Wenn es angezeigt ist. Wenn es nicht angezeigt ist, muss man auch die Kraft haben, Maßnahmen nicht durchzuführen. Und da bin ich genau bei dem, was Philipp auch gesagt hat. Weil das ist dann vielleicht so oft. Ja, ich war einmal als Rettungsassistent, weil der Notarzt gleich weiter musste. Da gab es, das war auf dem Landkreis Harburg in Winsen irgendwo, gab es einen NEF damals nur. Da war ich in der Verantwortung als Rettungsassistent, als junger Medizinstudent, um eine Todesnachricht zu überbringen. Zu sagen, wir hören jetzt mit diesen Maßnahmen auf. Ja, mit Arne Meindl war das damals. Weiß ich bis heute noch. Ganz emotional, ganz ergreifend, aber das gehört nochmal dazu. Das ist auch Teil des Jobs. Ist nicht schön, aber was ist schon schön? Ne? Wenn wir uns hier mit den schönen Dingen beschäftigen würden, dann wären wir wahrscheinlich Maler geworden oder Künstler oder sowas und würden eben nicht Rettungsdienst machen.
Ja,
gibt es noch weitere Fragen?
Hallo, könnt ihr mich hören? Ich bin Nathalie aus dem Landkreis Rotenburg.
Ja, sehr gut.
Ja. Wir hatten tatsächlich mal einen Fall, das war eine ältere Dame, die auch reanimationspflichtig von uns vorgefunden wurde und die hatte noch einen Herzschrittmacher, der natürlich irgendwie seine Arbeit gemacht hat. Die hatte aber keinen Ausruf mehr und anhand der Ableitung habe ich für mich halt das so interpretiert, dass da halt auch keine richtige Herzaktion war. Und aber irgendwas kam da ja noch. Und da kam das NEF und irgendwie war das ganze Team so ein bisschen überfragt, weil wir das halt mit Magneten konnten wir den Schrittmacher nicht ausschalten. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Also die, kann man sie denn einfach vom Bestatter abholen lassen mit dem noch funktionierenden Herzschrittmacher oder muss man wieder transportieren und in der Klinik ausschalten lassen? Wie funktioniert das dann?
Das ist natürlich ein spannender Sonderfall. Das klingt jetzt so nach dem, was du da erzählt hast, dass das eine Situation ist, die man mit Bordmitteln einfach nicht beherrschen kann. Und dann würde ich das Problem verlagern. Ja, wenn du sagst, die war reanimationspflichtig, dann würde ich die halt einpacken unter Reanimation und dann letztendlich einen Kardiologen dazu befragen. Ja, das ist dann wirklich eine Sondersituation, aber da ist dann mit Bordmittel, mit den Maßnahmen präklinisch der Tod dann nicht sicher festzustellen. Es sei denn, aber sie hatte ja keine sicheren Todeszeichen, sonst wäre sie ja nicht reanimationspflichtig gewesen. Wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, sie hatte keine Atmung und es war kein Ausdruck, sie hatte keinen Puls. Und sie haben dementsprechend reanimiert. Ja, letztendlich hat die Notärztin dann entschieden, nee, die bleibt dann zu Hause. Entschuldigung, hat er dann mit den Angehörigen besprochen. aber so für das nächste Mal hat mich das halt einfach interessiert. Vielen Dank für die Antwort.
Ja.
Nur mal ganz kurz, an der Stelle könnte das Herzecho uns vielleicht auch helfen, weil wir dann zwar eine elektrische Aktivität im EKG sehen, aber wir sehen natürlich im Herzmuskel keinerlei Bewegung mehr. Und das könnte uns vielleicht an der Stelle helfen, uns zu entscheiden, zu sagen, auf jeden Fall, das Herz steht still, da passiert gar nichts mehr. Die Batterie läuft noch Jahre, aber das Herz nicht. Also das nur so als Idee, dann sind wir ein bisschen, haben wir ein besseres Gefühl. Steven.
Ja, wir sind hier eine Gruppe aus 4 Notfallsanitätern. Moin. Und vorhin gerade so ein bisschen die Frage, vielleicht können wir noch mal auf das Thema eingehen, wenn die Reanimation erfolglos beendet wurde, der Notarzt verschüsst sich irgendwie Richtung Todesnachricht überbringen und dann heißt es, ja, baut hier mal zurück. Und es sind ja häufig irgendwie unbekannte oder ja unklare Todesumstände. Was bauen wir denn jetzt überhaupt alles rechtlich zurück?
Ganz klare Aussage. Alles, was hier in die Patienten reinsteckt, bleibt da auch drin. Das sind alles Einmalartikel, die will niemand wiederverwenden. Und wir wissen, was ihr gemacht habt, beziehungsweise was ihr nicht gemacht habt. Ja, das erleben wir in der Klinik genauso. Da kommen auch Leute aus dem OP, die haben dann noch die Beckenzwiege dran oder das Riesen-Thorax-Drainagen-Saugsystem. Das bauen wir dann ab, geben das denen auch wieder, weil das eben keine Einmalartikel sind. Aber im Rettungsdienst sind das alles Einmalartikel. Und alle Infusionen, alle EKG-Kleber, natürlich nicht die Kabel, ja, aber alles, was auf oder am Patienten wirklich Kontakt hat, das lasst ihr bitte drin. Ja? Weil auch da gilt Eigenschutz. Ich habe mal eine Geschichte erlebt, das vielleicht mal, um das zu illustrieren. Da ist jemand, das war also ein innerklinisches Reanimationsteam, in der Psychiatrie ist das gewesen, hat sich ein junger Mann suizidiert mit Tabletten, die er gehortet hat. Und ist umgefallen, ist gefunden worden, das kam das Reanimationsteam und die Ärztin hat ihn fehlintubiert. Ja, kein Problem, das kann passieren, das muss man merken. Und das hat sie auch bemerkt und das dann korrigiert nach sehr kurzer Zeit, als eben die sicheren Zeichen der Intubation dann ausblieben, als sie es kontrolliert hat. Und dann hat sie den Tubus korrekt erzählt und dann mit korrekt sitzendem Tubus korrekt reanimiert. Der Patient war aber nicht zu retten. Sie hat dann ihr Reanimationsprotokoll ausgefüllt und hat gesagt, zunächst ösophorial intubiert, dann Lagekorrektur nach einer halben Minute oder so. Also alles wunderbar gemacht. Ja, sie hat dann aber alles rausgezogen. Und dann ist Angehörigen, in diesem Fall Trauer an Eltern, dieses Reanimationsprotokoll in die Hand gefallen und mit Trubel und gefährlichem Halbwissen hieß es auf einmal, unser Junge ist ja daran gestorben, dass er falsch intubiert wurde. Das hat die Ärztin ja aufgeschrieben. So. Das würde man normalerweise im Rahmen der Sektion sofort entkräften können, wenn der Tubus eben noch da steckt, wo er hingehört, beziehungsweise wo er reingesteckt wurde. In diesem Fall war das aber nicht so. Glücklicherweise, und das war ein ganz außergewöhnlicher Befund, den wir sehr, sehr selten nur sehen, hat der Tubus sozusagen da, wo der Kaff sitzt, ein tracheales Schleimhauthämatom produziert, sodass wir sagen konnten, der hat hier gesessen, auch wenn er jetzt schon rausgezogen ist. Und damit war die Kollegin aus dem Schneider sozusagen. Ja? Aber das hätte auch anders ausgehen können, weil wir dann eben, wenn diese fünfte Findwurzel erstmal im Raum ist, der Tubus aber draußen ist, natürlich wir uns jetzt mit Dingen, die wir nicht sehen, auch schwer tun, die zu entcashen. Ja, also lasst es alles drin. Eigenschutz ist die erste Bürgerpflicht und ist für niemanden wiederfällt.
Das hat kann man dann ja in die nächsten Situationen irgendwie nochmal mit reinnehmen, wenn es dann heißt, ja, nehmt mal alles zurück, weil es ist schöner für die Angehörigen.
Genau, da könnt ihr mich gerne zitieren. Ich weiß auch, ich habe selber 10 Jahre auf dem Bock gesessen. Natürlich, wenn du Opa reanimierst, dann willst du dem alles aus dem Hals ziehen und die Zugänge abmachen, willst du ins Bett legen, damit wir nochmal Abschied nehmen können. Das ist auch total menschlich und das geht auch 1000 Mal gut. Beim 1001. Mal geht es mir vielleicht nicht gut und dann hast du einen verdammt nassen Hut auf. Und ich, da würde ich immer, tatsächlich fast schon egoistisch, an mich selber denken.
Okay, wenn wir jetzt eine natürliche Todesursache bescheinigen, also in dem Fall, was Steven gerade sagte, der Notarzt geht zur Familie und sagt, wissen Sie, wir konnten Ihren Angehörigen nicht retten. Ich fühle Ihnen aber einen endgültigen Totenschein aus. Das könnte man ja in Niedersachsen machen. Wer würde dann diese Therapiehilfen letztendlich entfernen, wenn ich also einen endgültigen Totenschein ausgefüllt hätte?
Wenn die Leiche noch aufgebahrt werden soll, dann macht es der Bestatter. Mhm.
Oder er geht so in den Ofen. Da wird so beerdigt. Das ist dann egal. Also da gibt es ja auch viele Mythen und Märchen, die sozusagen rumgehen, was noch mit Leichen alles passiert. Ja. Es ist aber ganz, also Leichen werden ja auch schön angezogen, kommen ja, also werden die Männer, kriegen die Anzüge an und so weiter. Das, so ehrlich muss man sein, wenn die Leiche kremiert wird, wird das alles aufgeschnitten. Ja? Weil wir ja nochmal im Krematorium eine Leichenschau machen und der Leichenschauschein und Leiche vergleichen. Und auch da gilt natürlich kein Diagnosenbodenchen und Hose. Und wie gesagt, Bestatter können auch mit Notfallequipment umgehen. Wir haben auch schon nicht selten Fälle gehabt, wo Ärzte einen natürlichen Tod bescheinigt haben und Bestattern aufgefallen ist, Moment, das ist doch hier etwas sonderbar, und die dann von sich aus die Polizei verständigt haben. Ist auch schon, also die, es ist eine Erfahrungssache. Ne? Man muss nicht zwingend 6 Jahre auf die Arztstudie gehen dafür.
Prima, danke. Weitere Fragen? Es wird ja mal spannender hier.
Was sind deiner Erfahrung nach die meisten Fehler, die durch den Rettungsdienst gemacht werden, die du uns erzählen könntest, die wir dann vielleicht in Zukunft noch vermeiden können?
Ja, das kann ich, glaube ich, da kann ich doch verallgemeinern. Das ist der Patient, der vom Rettungsdienst nicht rausgebracht wird. Das werden die Krankenhäuser nicht gerne hören. Und das hat auch häufig Sinn, Patienten nicht ein glaubliches Krankenhaus zu bringen, aber die Fälle, die bei uns landen, an. Das sind ja die Fälle, die dann schiefgegangen sind. Da muss man sagen, da wäre es besser gewesen, einfach kurz einpacken, einmal abklären lassen und weg. Auch wenn das Notaufnahmen überlastet und das System insgesamt auf der Felge fährt, das wissen wir alle. Aber der zu Hause gelassene Patient, der dann doch vielleicht eine übersehene lebensgefährliche Erkrankung hat, das ist ein Problem. Das gibt also jetzt kein großes, ja, aber das ist so. Das würde ich euch vielleicht mitgeben, dass ihr lieber einmal mehr mitnehmt, als einmal mehr zu Hause lasst. Denn egal, was wir machen und egal, wie toll wir diagnostizieren, Medizin passiert nun mal im Krankenhaus am Ende des Tages. Abgesehen von wenigen Ausnahmen.
Danke dir.
Wenn ich das sozusagen nochmal anführen darf aus der QM-Sicht, wir haben tatsächlich, wie du sagst, wir erleben das genauso. Und was uns dann hilft letztendlich, ist eure gute Dokumentation. Und was uns dann auch zum Beispiel hilft, ist, vor einiger Zeit hatte man den kassenärztlichen Dienst eingeschaltet und der hat dann den Patienten nochmal beraten und dann hat der Patient eben trotzdem den Transport verweigert. Und dann ist hinterher natürlich auch schlecht Vorwurf machen, wenn man sozusagen eine dokumentierte ärztliche Aufklärung übergangen hat als Patient, kann man sich hinterher noch so sehr beschweren, dann hat man diesen nassen Hut einfach selber auf, dann ist man selbst schuld. Dementsprechend, gute Dokumentation hilft uns, jedenfalls im Qualitätsmanagement, den Patientenwillen dann auch daraus zu hören und nicht zu sagen, nein, der Rettungsdienst wollte mich ja gar nicht mitnehmen. An dieser Stelle herzlichen Dank an Klaas Buschmann für die tolle Fortbildung zum Thema RAN an den Tod. Euch allen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt. RAN Rettungsdienstvorbildung am Nachmittag, Landkreis Harburg und im Leitstellenverbund natürlich auch.